Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Griechenland hat 3 Tage nach der Parlamentswahl eine neue Regierung unter Führung der Konservativen. Ihr Vorsitzender Antonis Samaras wurde als Ministerpräsident vereidigt. Samaras hatte sich zuvor mit der sozialistischen PASOK und der Partei der Demokratischen Linken auf eine Koalition geeinigt. Die neue Regierung will mit den internationalen Geldgebern die Auflagen für die Milliardenhilfen neu verhandeln. Griechenland wird zurzeit mit einem zweiten Hilfspaket von 130 Milliarden Euro vor dem Bankrott bewahrt.
Das ist der neue Herr der leeren Kassen, Vassilis Rapanos. Der Chef der Nationalbank wird Finanzminister im Kabinett von Antonis Samaras. Dessen Traum war es immer gewesen, Regierungschef zu werden. Ob es auch sein Traum war, unter diesen Umständen den Eid zu leisten, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls ist er seit heute Nachmittag Regierungschef des Landes, das jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen muss. Er führt eine Dreierkoalition aus Nea Demokratia, der sozialdemokratischen PASOK und der demokratischen Linken. Dringendste Vorhaben, die Rezession stoppen oder wenigstens bremsen, die Sparpakete nachverhandeln, um deren härteste Auflagen abzumildern, freilich ohne alles grundsätzlich in Frage zu stellen. Ab morgen früh werde ich von meiner Regierung verlangen, hart zu arbeiten, damit das Volk endlich Hoffnung schöpfen kann. Der kleinste Koalitionspartner, die Demokratische Linke, wird sich nicht mit Ministern an der Regierung beteiligen, wie deren Chef Fotis Kouvelis heute Vormittag erklärte. Und auch Evangelos Venizelos von der PASOK will eher externe Experten aus dem Dunstkreis seiner Partei entsenden als prominente Mitglieder. 2 von 3 Koalitionsparteien schicken nicht die erste Garnitur ins Kabinett. Nicht gerade die stabilste Konstruktion für ein Land in einer solchen Krise. Offenbar wollen die beiden Parteien sich nicht die Hände schmutzig machen, falls es wieder bitter wird für Griechenland. Die neue Regierung wird schnell Erfolge vorweisen müssen, beispielsweise einen Rückgang der Arbeitslosigkeit oder spürbare Wachstumsimpulse. Denn die radikale Linke Syriza droht jetzt schon mit massiver Oppositionspolitik, innerhalb wie außerhalb des Parlaments.
Der Gesundheitszustand des ehemaligen ägyptischen Machthabers Mubarak hat sich offenbar dramatisch verschlechtert. Nach Angaben seiner Ärzte hat der 84-Jährige einen Hirnschlag erlitten und liegt im Koma. Mubarak hatte das Land fast 30 Jahre mit harter Hand regiert. Die Nachricht über seinen Zustand fällt in ein politisches Vakuum. Letzte Woche hatte das oberste Gericht das ägyptische Parlament aufgelöst und auch das Ergebnis der Präsidentenwahl steht noch aus.
In diesem Krankenhaus ringt Hosni Mubarak mit dem Tod, gut beschützt, umgeben von hohen Zäunen und dicken Mauern. Die Lage vor dem Militärhospital im Kairoer Stadtteil Ma'adi bis zum Abend ruhig, nur vereinzelt Wortgefechte zwischen Mubarak-Gegnern und seinen Anhängern. Viele Ägypter aber schenken dem Todeskampf Mubaraks heute wenig Aufmerksamkeit. Wir Ägypter sind ein Volk, das vergibt, wir alle machen Fehler. Das ist bei mir so und bei dir doch sicherlich auch. Über Mubaraks Zustand war lange spekuliert worden. Der Ex-Präsident gesundheitlich angegriffen, schon vor dem Gericht, das ihn Anfang des Monats zu lebenslanger Haft verurteilt hatte, wegen der Toten der Revolution. Immer wieder gab es Gerüchte, Mubarak simuliere, um bessere Haftbedingungen zu erhalten. In einem Gefängnis hatte er gestern laut Staatsfernsehen einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitten. Sie empfinden wohl das geringste Mitleid, die lange von Mubarak verfolgten Muslimbrüder. Sie feierten auch heute auf dem Tahrirplatz ihren Kandidaten für das Präsidentenamt, Mohamed Mursi. Er soll die Stichwahl gegen den Ex-Mubarak-Gefährten Shafiq angeblich gewonnen haben. Die Sehnsucht der Ägypter nach politischer Stabilität verdrängt das Schicksal von Hosni Mubarak. Das Land hat kein Parlament, nur eine provisorische Verfassung und eine Militärregierung, die an der Macht festhält. Und viel wichtiger als die Gesundheit Mubaraks ist den Menschen hier, wer ihr neuer Präsident wird. Aber ob das Ergebnis der Stichwahl morgen wie geplant offiziell verkündet wird, das ist weiter unklar.
Um nachhaltiges Wirtschaften, Entwicklungspolitik und Umweltschutz geht es von heute an auf einem UN-Gipfel in Rio de Janeiro. Vor 20 Jahren waren dort bei einer Konferenz erstmals Maßstäbe für eine globale Klima- und Umweltschutzpolitik gesetzt worden. Dieses Mal gab es schon vor Beginn der Beratungen Kritik am Entwurf der Abschlusserklärung. Umweltverbände vermissen verbindliche Zielvorgaben.
Der Gipfelmarathon geht weiter. Nach dem G20-Treffen in Mexiko ist nun die Rio+20-Umweltkonferenz eröffnet mit einem eindrücklichen Appell. Rio+20 ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Zeit für uns alle, langfristig global zu denken. Die Weichen für ökologisches Wirtschaften und mehr soziale Gerechtigkeit sollen gestellt werden, so der Plan. Doch bereits gestern haben sich die 193 Teilnehmerstaaten auf eine Schlusserklärung geeinigt. Ein Kompromiss, der den Umweltschutz nur wenig voranbringt. Trotzdem zeigen sich EU und der deutsche Umweltminister grundsätzlich zufrieden.
Wir haben es geschafft, ein Scheitern der Konferenz in einem frühen Stadium zu verhindern. Wir haben ein gemeinsames Papier, das nicht alle Wünsche erfüllt, wo wir aber sagen, darauf kann man aufbauen.
Gastgeber Brasilien setzte in den Vorverhandlungen ganz klar auf das Thema Armutsbekämpfung. Das Prinzip der Green Economy soll dabei zum Tragen kommen. Aber konkrete Maßnahmen, beispielsweise zur Rettung der Regenwälder, Fehlanzeige. Große Enttäuschung bei den Umweltschutzorganisationen und Betroffenen, Proteste vor dem Konferenzzentrum.
Die Welt steht am Abgrund. Wir haben 20 Jahre nach der zweiten UNO-Umweltkonferenz in Rio alle zentralen Ziele verfehlt. Und es passiert nichts, um endlich zu handeln, statt nur zu reden.
Bis Freitag geht die Konferenz. Ob bis dahin das Abschlusspapier noch einmal überarbeitet wird, ist eher fraglich. Einen großen Wurf hatte wohl niemand von Rio+20 erwartet. Denn der Gipfel wurde entschieden, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Am Ende bleiben wohl wieder einmal nur Kompromisse. Damit steht Rio+20 deutlich im Schatten des legendären Erdgipfels von vor 20 Jahren an selber Stelle.
Unser Umweltexperte Werner Eckert zieht auf tagesschau.de Bilanz. Was hat die Konferenz in Rio vor 20 Jahren angestoßen und was ist daraus geworden? Im Schmiergeldprozess gegen den früheren Bayern-LB-Vorstand Gripkowski hat dieser heute, 8 Monate nach Verhandlungsbeginn, überraschend sein Schweigen gebrochen. Vor dem Landgericht München räumte er ein, für den Verkauf von Formel-1-Anteilen der Landesbank Bestechungsgelder erhalten zu haben. Dabei ging es um Zahlungen in Höhe von 44 Millionen Dollar, die er von Formel-1-Chef Ecclestone für das Geschäft bekam.
Ich habe die Augen zugemacht, gar keine Frage. So gesteht Gerhard Gripkowski, dass er 44 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld kassiert und über eine Stiftung in Österreich an der Steuer vorbeigeschleust hat und berichtet dann ausführlich über seine Rolle beim Formel-1-Geschäft der Bayern LB. Damals, im Jahr 2006, sollte er als Vorstandsmitglied der Landesbank deren Formel-1-Beteiligung zu Geld machen, die ihr in der Folge der Kirchpleite als Pfand zugefallen war. Das Geschäft klappte, der Verkauf an einen britischen Investor war aber nicht nur im Sinne der Bank. Bernie Ecclestone selbst, der im lukrativen Renngeschäft alle Fäden zieht, hatte sich diese Lösung gewünscht und von der Bayern LB 41 Millionen Dollar Provisionen kassiert. Gripkowski räumte heute ein, dass er diese hätte wegverhandeln können, aber offensichtlich wollte der Bankmanager seinen künftigen Arbeitgeber nicht verärgern, denn er plante selbst als Berater in die Formel 1 zu wechseln. Dass er das im Gegenzug von Ecclestone gezahlte Beraterhonorar nicht versteuerte, dafür hatte Gripkowski eine merkwürdige Erklärung. Weil die 44 Millionen allein krebskranken Kindern zugutekommen sollten, glaubte der promovierte Jurist, er selbst sei nicht steuerpflichtig. Ob das Gericht ihm das abnimmt? Auf einen großen Strafnachlass kann er trotz Geständnis nicht hoffen. Grund dafür ist,
dass das Geständnis zu Beginn des Strafprozesses einen hohen Wert hat und also zu einer erheblichen Reduzierung der Strafe führen kann, während nach Ende der Beweisaufnahme das Geständnis natürlich relativ viel weniger wert ist.
Wahrscheinlich schon nächste Woche wird der 54-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Als Untergrenze nannte heute der Richter 7 Jahre und 10 Monate. Im Höchstfall, so sagte er vor dem Geständnis, werden es 9 Jahre sein.
Die Zerschlagung der West-LB wird für Steuerzahler und Sparkassen teuer. Die Abwicklung der Landesbank wird nach Angaben des nordrhein-westfälischen Finanzministers Walter Borjans etwa 18 Milliarden Euro kosten. Rund die Hälfte der Summe werde vom Land getragen, 3 Milliarden entfallen auf den Bund, 6 könnten auf die Sparkassen zukommen. Die West-LB muss auf Druck der EU-Kommission nach mehreren Rettungsversuchen zum Monatsende aufgelöst werden. Seit fast 20 Jahren sind die staatlichen Leistungen für Asylbewerber nicht angehoben worden. Damit beschäftigt sich nun das Bundesverfassungsgericht. Asylbewerber und Menschen ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten zurzeit etwa 225 Euro monatlich an Sach- und Geldleistungen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hält den Satz für zu niedrig und hat das Gesetz dazu dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.
Demonstranten heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie fordern mehr Geld für Asylsuchende und Flüchtlinge. Es geht um Menschen wie Medine Noyami. Ihr Asylantrag läuft. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn ist sie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Das Geld, das der Staat für Essen und Kleidung auszahle, reiche kaum zum Leben, sagt sie. In manchen Bundesländern werden Sachleistungen und Gutscheine an Asylbewerber verteilt. In den meisten Fällen aber gibt es Geldleistungen von den Behörden. Allgemein gilt: Während ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger 374 Euro im Monat erhält, bekommt ein Asylbewerber rund 225 Euro Grundleistung, also etwa 40% weniger. Bei den Sätzen für Kinder sind die Unterschiede ähnlich. Dass die Beträge niedriger sind als bei Hartz-IV, kritisieren Flüchtlingsorganisationen.
Wir sehen hier keine Unterschiede. Der Bedarf für Ernährung, Kleidung und auch Gesundheitsvorsorge ist bei allen Menschen der gleiche.
Die Vertreter der Bundesregierung erklärten heute, man sei bereits dabei, das Gesetz zu überarbeiten. Wann genau es geändert werden könnte, sagten sie nicht. Sichern die aktuellen Beträge das Existenzminimum? Die Menschenwürde gelte nicht nur für Deutsche, betonten die Richter. Seit 1993 seien die Beträge nicht geändert worden, bei deutlich gestiegenen Preisen. Obwohl das Gesetz fordert, die Höhe jedes Jahr zu überprüfen. Vizepräsident Ferdinand Kirchhoff sagte in der Verhandlung: Ein bisschen hungern, dann gehen die schon wieder. Das kann ja wohl nicht sein. Selten äußerten Richter ihren Unmut so deutlich wie heute. Gut möglich, dass sie das Gesetz kippen. Das Urteil fällt vielleicht schon im Juli.
Hannelore Kraft bleibt Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Sie wurde mit klarer Mehrheit wiedergewählt. Im Düsseldorfer Landtag stimmten 137 Abgeordnete für die SPD-Politikerin. Das sind 9 Stimmen mehr, als die rot-grüne Koalition hat. Gleich nach der Wahl legte Kraft den Amtseid ab. Morgen will die 51-Jährige ihre neue Regierungsmannschaft vorstellen. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks Assange hat Ecuador um politisches Asyl gebeten und Zuflucht in der Londoner Botschaft des Landes gesucht. Assange will damit verhindern, dass er von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert wird. Dort werden ihm Sexualdelikte vorgeworfen. In der vergangenen Woche hatte der oberste Gerichtshof in London eine Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens abgelehnt.
Es soll beide Länder enger zusammenführen, das Deutschlandjahr in Russland. Auftakt war heute in Moskau mit Konzerten, Ausstellungen und einem riesigen Puzzle vom Selbstbildnis im Pelzrock des Nürnberger Malers Albrecht Dürer. Im Historischen Museum zeigt die Schau Russen und Deutsche, 1000 Jahre Geschichte, Kunst und Kultur, die gemeinsame Vergangenheit. In den kommenden 12 Monaten sind landesweit etwa 1000 Veranstaltungen geplant.
Die Lottozahlen. 3, 6, 17, 22, 24, 28, Zusatzzahl 16, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 8, 0, 6, 1, 6, 2. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 3, 5, 0, 0, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. Juni.
Das Regentief von heute sorgt im Osten Deutschlands auch morgen noch für Niederschläge, zieht dann aber weiter nach Polen. Dahinter beruhigt sich das Wetter, bevor ein atlantischer Tiefausläufer von Westen wieder kräftige Schauer und Gewitter bringt. Die sind heute nach den Bayern unterwegs. Lokal warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern. Im Osten fällt weiterhin Regen, Wolkenlücken am ehesten im Süden und Nordwesten. Morgen zieht der Regen nach Polen ab, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Südlich der Donau sowie später in der Südwesthälfte entwickeln sich zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Schwacher bis mäßiger Wind mit starken Böen an der Küste, in Schauer- und Gewitternähe auch Sturmböen. In der Nacht Temperaturen von 11 bis 17, im Südosten bis 18 Grad. Morgen an der Ostsee frische 17, am Bodensee bis 29 Grad. Am Freitag im Osten und Südosten anfangs noch zum Teil gewittrige Schauer, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Am Wochenende zeigt sich die Sonne wieder häufiger, im Norden allerdings noch kompaktere Wolken, die Schauer oder Regen im Gepäck haben.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zambaroni fragt darin Achim Steiner, den Chef des UN-Umweltprogramms, was er von den Ergebnissen des Rio-Gipfels hält. Außerdem zeigen wir Ihnen ein fußballverrücktes deutsches Dorf in der Ukraine, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.